der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk. Passend zur Europawahl an diesem Sonntag fragen wir, droht der EU ein Rechtsruck? Ich freue mich auf unsere Gäste. Herzlich willkommen David McAllister. Er ist CDU-Spitzenkandidat in Niedersachsen und seit 2014 Mitglied der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Zuvor war er Ministerpräsident von Niedersachsen. Zudem zu Gast ist der Lehrer Burkhardt. Sie ist SPD-Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein. Heute zugeschaltet aus dem schönen Pinneberg. Herzlich willkommen. Sowie Katrin Langensiepen, grüne Spitzenkandidatin in Niedersachsen und auch Europaabgeordnete. Und last but not least, meine sehr geschätzte Kollegin und Brüsseler Korrespondentin Katrin Priebel. Herzlich willkommen. Wir hatten auch Maximilian Krah eingeladen, den Spitzenkandidaten der AfD. Und wir hatten ihn auch schon angefragt, bevor seine eigene Partei ihn quasi aus dem Wahlkampf genommen hatte. Er hat leider unsere Anfrage gar nicht beantwortet, aber nur um das einmal zu klären. Bevor wir durchstarten, ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen und diskutieren. Liebe Frau Piebel, liebe Katrin, was schätzt du aus Brüsseler Sicht? Droht tatsächlich ein Rechtsruck am Sonntag?
Ich glaube, das ist die große Sorge, die hier alle umtreibt. Ich meine, jetzt sind alle gerade in den Mitgliedstaaten unterwegs, deswegen ist es angenehm ruhig in Brüssel tatsächlich. Aber natürlich blickt man da mit viel Sorge vor allem auf die großen Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und Italien, weil gerade da natürlich die Rechten, die Rechtsextremen vermutlich deutlich zulegen werden. Also wenn die Prophezeiungen, die Umfragen denn stimmen, und dann verschiebt sich natürlich irgendwie erstmal alles auch im EU-Parlament. Das muss nicht heißen, dass da alles nicht mehr möglich ist oder dass man nichts mehr durchbekommt. Aber natürlich wird dann die große Frage sein, wie stark ist zum Beispiel Le Pens Rassemblement National in Frankreich, wie stark ist aber auch die AfD und vor allem Giorgia Meloni. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr deutlich zugewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, wie die sich wiederum organisieren. Wird es dann so ein großer rechter Block, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber wie versuchen dann die anderen Parteien, da ihre Mehrheiten zu gewinnen?
Herr McAllister, wie schätzen Sie die Situation ein?
Naja, ob und wie stark die Rechtsradikalen und Rechtspopulisten werden, hängt auch ganz maßgeblich von der Wahlbeteiligung ab. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, je höher die Wahlbeteiligung auch bei uns in Deutschland ist, desto besser für die Gesamtlage. Je niedriger die Wahlbeteiligung, desto mehr wird die AfD davon profitieren. Ja, es scheint so, dass die Rechtsradikalen, die Rechtsextremen, die Rechtspopulisten stärker werden. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass wir auch im nächsten Europäischen Parlament eine handlungsfähige Mehrheit im Europäischen Parlament hinbekommen werden. Meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, ist auf jeden Fall bereit, nach der Wahl den anderen proeuropäischen demokratischen Kräften die Hand zu reichen, dass die Demagogen, die Nationalisten, die Radikalen von ganz links und von ganz rechts keinen Einfluss bekommen.
Frau Burkhardt, was befürchten Sie?
Ich befürchte, der Rechtsruck in Europa droht nicht nur, sondern er ist schon da. Also wir haben in einigen Mitgliedstaaten, in Italien, in Finnland, in Schweden, in den Niederlanden, Regierungen, die sich um rechts oder mit rechten Parteien gebildet haben, leider auch unter Beteiligung der EVP, Schwesterpartei zum Teil. Und das ist eine Entwicklung, die macht mir sehr große Sorgen, weil bisher, und das ist ja auch in den letzten 5 Jahren der Fall gewesen, haben wir es geschafft, in der demokratischen Mitte im Europäischen Parlament Mehrheiten zu finden. Und ich finde, das macht auch die Stärke von Demokratie aus, dass sehr unterschiedliche Parteien sich trotzdem an einen Tisch setzen und verhandeln. Das ist ja im Europäischen Parlament etwas anders als zum Beispiel im Bundestag, wo es ja feste Regierung und Opposition gibt. Wir hoffen und haben da auch das Angebot an alle demokratischen Fraktionen gemacht, dass man eben da die Brandmauer gegen rechts aufrechterhält. Und dazu gehört für uns als SPD auch eine Giorgia Meloni, die gerade in ihrem Heimatland darüber spricht, eine Parlamentsreform zu machen, die einen Wahlsieger, kann auch nur bei 20% sein, über 50% der Parlamentssitze im italienischen Parlament geben würde. Also da wird aktiv Demokratie abgebaut in Italien, Pressefreiheit eingeschränkt. Und das sind Dinge, die kann man eben nicht als proeuropäisch oder demokratisch bezeichnen. Und da wünschen wir uns ein klares Zeichen.
Vielleicht, Herr McAllister, wollen Sie da einmal kurz drauf erwidern? Ich kenne jetzt nicht den letzten Sachstand, aber mit Meloni wollte von der Leyen jetzt doch sprechen, richtig?
Also ich habe nicht ohne Grund gerade betont, dass die Europäische Volkspartei bereit ist, mit den proeuropäischen demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten, so wie wir das in dieser Wahlperiode auch getan haben zu Beginn, mit den Sozialdemokraten, mit den Liberalen, gegebenenfalls mit den Grünen. Da muss man schauen, ob wir eine hinreichend große inhaltliche Schnittmenge haben. Und ansonsten gilt für uns die drei Grundprinzipien einer Zusammenarbeit. Erstens, ein Kooperationspartner muss proeuropäisch sein, er muss zweitens prodemokratisch, prorechtsstaatlich sein. Und drittens, er muss pro-Ukraine und damit anti-Putin sein. Und wenn Sie die ECR-Fraktion, also die Fraktion der Konservativen und Reformer anschauen, da gibt es Abgeordnete aus Parteien, mit denen kann ich mir eine Zusammenarbeit überhaupt nicht vorstellen. Denken Sie zum Beispiel an die Peace-Partei aus Polen. Die ist weder pro-europäisch noch pro-Rechtsstaat. Insofern kommt die für mich nicht in Betracht. Aber schauen wir mal bei der ECR beispielsweise eine Partei wie die NWA aus Belgien. Da mag ich in einzelnen belgischen innenpolitischen Fragen anderer Meinung sein, aber die vier NWA-Kollegen sind, wenn man sich das Abstimmungsverhalten anschaut, die sind pro-europäisch, pro-rechtsstaatlich und pro-Ukraine. Also insofern, wir wollen eine zuverlässige, tragfähige Mehrheit bilden mit den Kräften der Mitte. Und deshalb sind unsere Kooperationspartner, das Angebot steht, die Sozialdemokraten und die Liberalen.
Die Grünen nicht, Frau Lang, Sie taucht in der Aufzählung nicht auf.
Ich habe ja gerade auch, die Grünen erwähnt, aber ich will das hier offen ansprechen, das weiß Katrin Langensiepen auch, dass die Grünen dem Asyl- und Migrationspakt im Europäischen Parlament nicht zugestimmt haben bei der entscheidenden Abstimmung, trotz der knappen Mehrheitsverhältnisse. Das hat uns in der EVP nachdenklich gemacht, weil wir schon erwartet hätten, dass die Grünen im Europaparlament auch der Empfehlung ihrer eigenen Bundesregierung in Berlin dann auch Folge leisten. Insofern, man muss in Europa kompromiss- und konsensorientiert sein. In dieser Frage haben die Grünen uns leider enttäuscht.
Naja, wir sind ja nicht der Ortsverband aus Berlin oder für Berlin hier in Brüssel, sondern auch eine eigenständige Fraktion. Wir haben das inhaltlich anders gesehen. Und wenn es dann steht und fällt, ihr seid gegen GEAS, gegen ein Asylverfahren oder einen Asylpakt, deren Wirksamkeit ja jetzt noch aussteht, ob das alles so super funktionieren wird und dann man auf einmal nicht mehr als proeuropäisch gilt, finde ich schon sehr bedenklich.
Nein, Katrin, das ist nicht richtig. Ich habe gesagt, dass das ein Beispiel war, wo ihr eure Verlässlichkeit mal nicht bewiesen habt. Wenn ihr ein verlässlicher, zuverlässiger Kooperationspartner sein wollt, dann nun akzeptiert doch mal, dass in diesem Punkt ihr Grünen auch mal eine Kritik von der EVP bekommen habt.
Das ist in Ordnung. Kritik ist gut. Aber dann können wir ja auch trotzdem darüber sprechen, wer mit wem zusammenarbeitet.
An eurer proeuropäischen Ausrichtung habe ich keinen Zweifel.
Gut, aber darf ich mal kurz einwerfen? Im Grunde gibt es doch eine stabile Mitte, im Grunde eine Zweidrittelmehrheit, wenn die Sozialdemokraten, die EVP, die Liberalen und vielleicht auch die Grünen zusammen einen Kompromiss finden, oder? Also im Grunde braucht man ja eigentlich gar nicht die Rechten, wenn denn die... Also wenn es jetzt nicht ganz so hart kommt, aber eigentlich ist es doch fast eine Zweidrittelmehrheit, selbst wenn die Ergebnisse so sind, wie man jetzt voraussagt.
Also Stand jetzt würde die EVP auf ungefähr 180 Mandate kommen, die Sozialdemokraten auf ungefähr 145. Dann sind wir zusammengerechnet schon mal bei 325. Die große Frage ist, wie sehr die Liberalen einbrechen werden, insbesondere wegen des schlechten Ergebnisses in Frankreich. Aber wir haben im nächsten Parlament 720. Aber 361 ist keine zuverlässige Mehrheit, weil bei dem volatilen Abstimmungsverhalten einzelner Nationaldelegationen muss man schon um eine verlässliche Mehrheit 400 plus X an Bord haben. Und deshalb werden wir nach der Wahl als EVP mit allen proeuropäisch vernünftigen Kräften zusammen dann auch uns hinsetzen und schauen, ob wir was machen können.
Der größte Aufreger in diesem Wahlkampf war, hatte ich den Eindruck, tatsächlich die AfD-Affäre, was vielleicht auch daran liegt, dass der Wahlkampf insgesamt recht schleppend eigentlich vonstatten geht. Herr McAllister, nichtsdestotrotz kommt die AfD in den Umfragen immer noch auf 14, 15, 16%. Wie erklären Sie sich das? Obwohl sie den Spitzenkandidaten quasi zurückgezogen hat.
Also abgerechnet wird am Sonntag. Dann werden wir schauen, was die Ereignisse der letzten Wochen gebracht haben. Eines ist auf jeden Fall klar, die AfD hat sich einmal mehr demaskiert Also das hat es ja noch nie gegeben in der deutschen Wahlkampfgeschichte, dass ein Spitzenkandidat Auftrittsverbot bekommt von seiner eigenen Parteiführung, aber der Zweitplatzierte ihn leider auch nicht, in Anführungsstrichen leider, ersetzen kann, denn der hat auch Auftrittsverbot. Also wenn Krah und Bistron die Nummer 1 und 2 sind, dann spricht das ja schon sehr viel über die Qualität dieser Frauen und Männer, die dort kandidieren. Und ein bisschen untergegangen in Deutschland, vor 3 Wochen hat die Fraktion der Rechtsradikalen die AfD rausgeschmissen. Das heißt, selbst Frau Le Pen will mit dieser AfD nichts zu tun haben. Das zeigt doch ganz eindrucksvoll, auf welcher völlig abschüssigen Bahn ins rechtsextreme Nirvana sich diese Partei befindet. Und ich finde, jeder in Deutschland sollte sehr genau abwägen, wem man da eigentlich seine Stimme gibt. Und deshalb hoffe ich immer noch, auch durch eine höhere Wahlbeteiligung, dass wir die AfD noch weiter runterdrücken können.
Aber mittlerweile, ich meine, die AfD liegt immer noch in den Umfragen, zumindest Frau Langen-Sieben, vor den Grünen. Und auch Frau Burkhardt.
Meinen.
Ja, aber als
genau, vor den demokratischen Parteien. Wir sind mit SPD, Grüne, AfD so auf einer, sage ich mal, Prozentlinie. Das sind immer so Wasserstandsmeldungen. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig zu glauben, naja, die AfD, die ist zu rechts. Und deswegen, ich habe auch in Marseille gelebt, in den Nordvierteln, wo viele die Front National wählen oder wählten oder immer wieder wählen und es ein klares so ein Rechts-Links-Schema gibt. Auch die Situation, dass man einfach viele Splitterparteien hat aus Far Right oder Far Left, ist da nicht neu. Aber ich wäre vorsichtig zu glauben. Ich glaube immer erst, was ich sehe, wenn es eintritt. Also bleibt Marine Le Pen dabei, dass die AfD nicht mehr mitspielen darf. Natürlich nicht, weil die AfD zu rechts ist. Le Pen ist ja jetzt auch kein Unschuldsengel. Die haben sich ja auch schon vorher gut verstanden und ihre Programmatik gelesen. Ich würde einfach sagen, die haben sich erwischen lassen von der AfD. Und es war ein strategischer Fehler, aber nicht, dass die AfD zu rechts ist. Ich wäre vorsichtig zu glauben, dass es hier zu einer Spaltung kommt. Dass der eine nachher nicht mehr mit dem anderen mitspielen möchte. Oder darf, das sehe ich dann nächste Woche, wie sie sich zusammentun oder nicht zusammentun. Aber kann das so noch nicht so ganz unterschreiben, ob das wirklich so passieren wird.
Aber Frau Burkhardt, stimmt Sie das nicht nachdenklich, wenn die AfD in den Umfragen vor der SPD, vor der Kanzlerpartei liegt? Wie erklären Sie das als Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein?
Also natürlich stimmt mich das nachdenklich, aber wie Herr McAllister schon gesagt hat, die Abrechnung ist am Sonntag. Wir werden jetzt nochmal in der Schlussmobilisierung alles geben, davor vor der AfD zu landen. Aber natürlich müssen wir uns mit den Ursachen des Rechtsrucks auseinandersetzen. Ich glaube, und das bestätigen auch viele der Studien, die ich über den Rechtsruck in Europa gelesen habe, dass das, womit die Rechtspopulisten arbeiten, so ein diffuses Angstgefühl von ganz vielen Menschen ist. Dieser Blick in die Zukunft, der eben gerade auch für die jüngere Generation das erste Mal nicht das Versprechen auf eine bessere Zukunft ist. Also die Generation, die jetzt gerade zum ersten Mal zur Wahlurne gehen darf, ist diejenige, für die es nicht mehr so klar ist, dass das eigene Leben mal besser wird als das der Eltern. Und das ist so eine Grundsorge, die in der Gesellschaft da ist, die ja auch bei Eltern, Großeltern genauso da ist. Diese Abstiegsängste, es sind ja keine Abgehängten, die da die AfD wählen, sondern das ist eben, sind große Teile des Mittelstandes, die da eben auch dabei sind. Und das ist das, wo wir eben genau mit den Schwerpunkten in unserem Wahlkampf und auch in der Bundesregierung ansetzen wollen. Wir wollen darüber reden, wie das Leben in Europa wieder bezahlbar für eine große Mehrheit der Menschen wird, wie Menschen wieder optimistisch in die Zukunft schauen können, wenn sie eben an ihr eigenes Leben und ihren Alltag denken. Und ich habe da immer wieder das Gefühl, dass die Debatten in den politischen Hauptstädten wenig mit dem Alltagssorgen der Menschen zu tun haben. Und das wieder enger zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die Politik hat und die wir als SPD auch sowohl im Bund als auch in Brüssel nach vorne stellen wollen.
Ich glaube auch, wenn ich noch ganz kurz anhaken darf, ich finde es ganz interessant, auf europäischer Ebene eigentlich fast alle rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Parteien versuchen eigentlich den Ton zu entschärfen und sich so ein bisschen freundlicheres Gesicht zu geben. Und da ist die AfD eine völlige Ausnahme. Also die wird eigentlich immer nur radikaler, ist tatsächlich die einzige Partei eigentlich noch, die tatsächlich einen Austritt aus der EU indirekt fordert. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so viel ankommt, leider, wie extrem die, was EU-Politik angeht, ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt radikaler ist als Le Pen und deswegen die da rausgekickt wurden. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht mehr zu dem Konzept und zur Strategie der neuen Ultrarechten in Europa passt. Mhm. Und ich finde es nur interessant, wie offensichtlich trotzdem das in Deutschland doch noch bei einigen Wählern ankommt.
Ich glaube, bei vielen ist es wirklich, mir ist es egal, ich wähle Anti, ich wähle das Gegenteil. Dass es nicht nur ist, wir müssen aufklären und die Leute, also so der, ich sag mal, naive Gedanke, wir klären auf und wir entzaubern und wir reden mit denen. Ich glaube, dass, also die Debatte verfolgt mich ja auch immer auf Podien. Reden wir mit AfD, laden wir sie ein, sind wir dabei? Oder kehrt man ihnen den Rücken zu? Ich persönlich glaube nicht, dass man mit ihnen reden kann, weil es nicht in ihr Konzept passt, dass es nicht ihr Ziel ist, sondern sie werden immer eine Opferhaltung haben. Sie würden immer sich als Opfer sehen, egal wie. Und wie man das bekämpft, sind unterschiedliche Maßnahmen, würde ich mal, erforderlich. Natürlich die Bildung, aber inwiefern haben wir auch unsere Präsenz im Internet verschlafen? Wie kommunizieren wir online? Warum gibt es da eine Plattform, die massiv Einfluss hat auf junge Leute? Und junge Leute kommen an einen Stand und sagen, ich habe ganz häufig AfD-Videos bei mir in der Timeline, obwohl das jetzt in dem Sinne kein AfD-Jugendlicher ist oder so. Also wo haben wir auf unterschiedlichen Ebenen versagt? Wo hat man auch eine Teil von Narrativen oder Wording übernommen in öffentlichen Sprachgebrauch? Was ist mittlerweile auch normal oder gehört dazu oder es ist akzeptiert oder hingenommen, was vor 10 Jahren, vor 5 Jahren noch undenkbar wäre. Und das nutzt die AfD. Und es ist immer diese Weltuntergangsstimmung seit Corona massiv. Und das ist nicht nur, also ich glaube wirklich auch zu einfach ist, dass man sich nur, also die Mittelschicht alleine, sondern auch in den wohlständerischen oder höheren Ebenen, nennst wie du willst, Sylt wäre da das Beispiel. Ich bin mit Diskriminierung groß geworden in einer Region, wo ich nicht von Armut betroffen umgeben war. Da war Diskriminierung und Ausgrenzung an der Tagesordnung so. Und wenn ich mich gewehrt habe oder was gesagt habe, hat man sich angestellt. Also das, was plakativ, wo sich so viele über Sylt aufgeregt haben, das ist für Menschen mit Diskriminierungsgeschichte oder Migration oder in der Form von ich werde attackiert, das war normal. Das ist normal, sorry to say. Das ist unser Tagesgeschäft gewesen. Damit haben wir von klein auf zu tun gehabt. Und das ist jetzt nur auf einer Plattform aufgeploppt und skandalisiert. Und somit, glaube ich, ist die Antwort nicht, das ist, also wir geben jetzt, haben eine Frage, wir geben eine Antwort. Und wie vielen ist es egal und zu glauben, wir müssen aufklären und dann haben wir das entzaubert. Nein, das wäre zu einfach.
Unabhängig von der Frage, ob die AfD sich wieder der rechtsradikalen Fraktion anschließen wird, ob sie aufgenommen wird oder nicht, eines steht auf jeden Fall fest, die rechtsradikale Fraktion wird im Europäischen Parlament keine Rolle spielen. Und das liegt an uns, dass wir als Demokraten, als proeuropäische Kräfte vernünftig zusammenarbeiten.
Herr McAllister, aber noch mal einmal auf eine Umfrage würde ich gucken wollen, weil wir haben bei der Union 29%, AfD 16, ab und zu manche andere Institute sehen Sie bei 14-15%, SPD, Grüne knapp dahinter. Aber dann splittert sich das alles weiter auf. Und wir haben die Freien Wähler mit 3, wir haben die BSW mit 7, die FDP mit 4, die Linke mit 3 und dann noch der Punkt Sonstiges mit 11%. Ist das nicht ein Indiz dafür, dass unsere alte Parteienlandschaft zunehmend fragiler wird?
Also das politische Spektrum wird immer weiter diversifiziert. Das ist ja ein Trend, der schon seit langem anhält und der auch in anderen Ländern in Europa ähnlich stattfindet. Bei der Europawahl ist natürlich immer die Besonderheit, wegen der fehlenden 5%-Hürde, wegen der fehlenden 3%-Hürde, was ja politisch leider nicht durchsetzbar war, reicht ungefähr 0,91%, um ein Mandat im Europäischen Parlament zu gewinnen. Und das zieht natürlich auch kleinere und Kleinstparteien, von denen man sonst wenig hört, bei Bundes- und Landtagswahlen wegen der 5%-Hürde an. Aber ich glaube, dass in einer Demokratie wir eben auch große, starke Volksparteien brauchen, die am Ende noch in der Lage sind, stabile, verlässliche Mehrheiten zu bilden. Aber in einer Demokratie ist Vielfalt natürlich willkommen. Aber ich unterscheide schon in dieser Wahl zwischen denjenigen, die ich als Mitbewerber bezeichnen würde, die prodemokratisch, prorechtsstaatlich, proeuropäisch sind, und denjenigen, die ich als Gegner bezeichnen würde. Und diejenigen, die ganz grundsätzliche Prinzipien unserer Zusammenarbeit in unserer liberal rechtsstaatlich verfassten Demokratie in Frage stellen, die antieuropäisch sind, die, wie es Frau Burkhardt gesagt hat, auch oder Frau Priebe gesagt hat, die Deutschland möglicherweise aus der Europäischen Union herausführen wollen, das sind für mich politische Gegner. Und die muss man auch hart attackieren. Und das haben wir in diesem ganzen Wahlkampf auch getan.
Es gab eine Leserfrage an Herrn McAllister, aber die würde ich auch an Frau Burkhardt richten wollen. Hier heißt es, die Merkel-Jahre hätten die AfD stark gemacht und jetzt würde die Ampel diesen Trend nochmal verstärken, weil die zu wenig hinbekäme. Frau Burkhardt, ist das eine Analyse von dem Leser, die Sie teilen würden?
Also ich glaube, das ist eine Analyse, die ein bisschen nicht so, ja, also ich finde, da ist nicht so viel Substanz dran. Das ist jetzt erstmal eine Behauptung. Und die Zusammenhänge sind, glaube ich, andere. Also ich glaube, wir haben in den letzten 5 Jahren in Ausnahmesituationen Politik gemacht. Wir haben mit der Pandemie einen wahnsinnig großen Einschnitt in unsere Wirtschaft, in unsere Gesellschaft gehabt, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der vieles verändert hat, auch in Europa. Und ich glaube, all das sind Dinge, die Gesellschaft deterioriert haben, die auch Unsicherheiten gestärkt haben. Und da ist, glaube ich, weder Frau Merkel noch die Ampel schuld dran, dass die AfD die an Zustimmung gewonnen hat. Ich glaube auch, dass wir etwas an der Ampel sehen können, was ich mir wünsche, was wir im Europäischen Parlament auch sehen können, dass sehr unterschiedliche Parteien, und das ist ja bei den Ampelparteien der Fall, in der Lage sind, demokratische Kompromisse zu bilden und das Land auch zu regieren. So, und das ist in der Ampel auch bei allen Streitigkeiten immer noch der Fall. Also wir haben so viel unseres Koalitionsvertrages umgesetzt wie noch keine Regierung zuvor. Wir versuchen auch weiterhin, die richtigen Antworten auf diese Zeit zu finden. Und ich glaube, das, was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie politischer Streit funktioniert. Wir haben momentan extrem polarisierte Diskussionen, auch, muss man sagen, leider mit populistischen Mitteln, wo immer, ich nenne das immer ein bisschen Fußballspiel oder Mentalität im politischen Diskurs ist. Also da gibt es immer Gewinner, Verlierer. Aber darüber, was man eigentlich voranbringt und worum es in der Sache geht, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Deswegen erleben wir, glaube ich, gerade eher eine Krise der politischen Kultur, als dass man eben sagen kann, dass Merkel oder die Ampelregierung Schuld am Aufstieg der AfD hat. Ich glaube, das ist eher ein Produkt unserer politischen Kultur und eben auch der Krisen unserer Zeit.
Aber wenn die Grünen auf die Krisen dieser Zeit Antworten hätte, die viele Menschen überzeugen würden, dann würden die doch in Umfragen bei 25-30% liegen, wie zu besten Baerbock-Zeiten. Die liegen gar nicht so lange zurück, Frau Langensiebten, da haben Sie vom Kanzleramt geträumt. Was ist dazwischen passiert?
Was ist dazwischen passiert? Viel ist passiert. Der Ukraine-Krieg ist passiert. Corona ist auch passiert. Aber Menschen haben auch Angst vor Reformen. Dass wir Grünen nicht nur, also dass wir hier nicht fehlerfrei sind, keine Frage. Auch wir machen Fehler, ja, klar. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Aber inwiefern es auch benutzt wird, inwiefern auch, das hat die Lara ja auch richtig gesagt, Frau Burkhardt, dass es keine Kommunikation und keine Debatten mehr gibt. Also wenn suggeriert wird, morgen kommt der Wirtschaftsminister zu dir nach Hause und reißt dir deine Heizung raus und du wirst morgen frieren, dass so die Tonlage ist über Wochen, dann wird es schwierig. Und es ist einfach auch Dinge kolportiert werden, die nicht stimmen und die mir auch mein gesunder Menschenverstand eigentlich sagen muss, dass das Schwachsinn ist. Nein, der Wirtschaftsminister hat nicht Zeit, jeden Tag bei dir zu Hause vorbeizukommen, um deine Heizung ein- oder auszubauen. Wenn das Niveau ist, über das wir reden, dann wird es schwierig. Vor Reformen, das merkte man schon in der Vergangenheit, haben Menschen Angst. Das ist verständlich. Dafür muss man Antworten geben. bin im Sozialausschuss für die Grünen, im Europäischen Sozialausschuss, dass wir hart dafür kämpfen, dass es, wenn es Reformen, Wandel, Erneuerung, Veränderungen gibt, dass man nicht kolportiert, morgen geht's Licht aus oder stehst in der Kälte. Niemand musste frieren, by the way. Wir haben es geschafft, trotz aller Unkenrufe, dass wir nicht gefroren haben in der Wohnung. Dass wir es trotzdem geschafft haben, zu kochen und zu duschen und nicht nur mit dem Waschlappen rüber. Aber wir auch Antworten brauchen, Strukturen brauchen innerhalb der Europäischen Union. Wie sieht unser soziales Netz aus, wenn ich nicht sofort als Kohlearbeiter morgen eine Tätigkeit bekomme in einer IT-Branche? Also zu kurz gesprungene Antworten. Und darauf müssen wir auch die Strukturen schaffen. Wir brauchen das soziale Netz in der Europäischen Union. Wir müssen Sozialstandards auf EU-Level hochziehen und nicht nur den Mitgliedstaaten überlassen. Kindergrundsicherung, endlos lange Debatte. Aber man muss es auch wollen. Und da ist ja auch, die ist jetzt hier nicht im Raum, in dem Fall ein Finanzminister, der einem das Leben auch nicht leicht macht und meint, er ist Opposition in der Regierung. Also es sind viele Faktoren. Die Antworten bleiben dieselben, die Probleme bleiben ja dieselben. Wir haben den Klimawandel können wir uns jetzt nicht wegdenken oder schönreden, der ist da. Also Bayern, Baden-Württemberg, die stehen da mit ihrer Nase unter Wasser. Und das wird nicht die letzte Region sein. Dafür brauchen wir Antworten, dafür brauchen wir Hilfen und dafür brauchen wir Klimaschutzmaßnahmen. Ob einem das jetzt passt oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, und das macht mich sauer, als wenn wir das alles irgendwie zum Spaß sagen. Irgendwie, als ob wir da gerade Bock drauf haben. Und dann geht's vielleicht mal ein halbes Jahr ganz gut, aber dann ein halbes Jahr später stehen die Leute wieder mit dem Kinn über der Wasseroberfläche. Und das ist nicht, weil die Grünen da irgendwie Spaß dran haben, sondern weil wir ein fucking Klimaproblem haben. Und dass es immer noch nicht angekommen ist und man das immer noch irgendwie meint, naja, Gendern ist aber das Hauptproblem, Herr Söder, der ist ja jetzt auch nicht im Raum. Wenn das unser Hauptproblem ist, dann haben wir, glaube ich, die Problematik in dieser Gesellschaft noch nicht wirklich erkannt, sage ich mal ganz provokativ.
Katrin, das Thema Klimaschutz, was Frau Lang eben gerade angesprochen hat, das ist aber auch nicht so das zündende Thema in diesem Europawahlkampf. Hast du da eigentlich ein Thema ausgemacht, was wirklich, wirklich gezündet hat eigentlich?
Ich glaube, natürlich sind die großen Themen jetzt gerade tatsächlich nicht Klimawandel und Klimaschutzgesetze, sondern Verteidigung, Sicherheit, Migration, aber tatsächlich auch Rechtsstaatlichkeit. Also weil das jetzt natürlich nicht nur so ein isoliertes Problem der Deutschen ist, sondern in vielen Ländern die klassischen Parteien umtreibt, ist natürlich gerade Migration eine große Sache gewesen. Deswegen war es ja auch so wichtig für so viele, dass man noch diesen Asylpakt da durch die Ziellinie bringt. Ich glaube trotzdem, ich meine, man hat ja auch gesehen, dass so ein bisschen die Stimmung sich verändert hat, auch in der Bevölkerung. Ich glaube, da ist eine große Angespanntheit da, Nervosität da, was Krieg angeht in der Ukraine. Aber jetzt hat man noch den neuen Konflikt oder den ganz alten Konflikt, aber das ist auch gerade wieder eskaliert im Nahen Osten. Man hatte Probleme mit China und ich glaube, das ist alles sehr überfordernd. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute Angst haben um ihren Wohlstand. Deswegen sind das natürlich jetzt alles gerade Themen, die der EVP auch ein bisschen reinlaufen. Also das muss man natürlich schon so sagen. Die profitieren da davon, also die Christdemokraten. Ich glaube trotzdem, und ich meine, Frau von der Leyen ist dann auch irgendwie ein bisschen zurückgerudert. Da wurden einige Gesetze und Regeln wieder kassiert. Die Bauern sind jetzt wieder eine laute Stimme wieder. Ich glaube tatsächlich, dass das so die Themen jetzt sind. Mein Eindruck ist immer nur, da reden alle natürlich von, wir brauchen europäische Lösungen, wir müssen zusammenarbeiten. Wenn es dann aber darum geht, dann auch wirklich vielleicht auch ein bisschen unangenehme Dinge durchzusetzen, dann kommen doch wieder alle mit ihren nationalen Interessen und blockieren. Also das ist nicht nur Deutschland, das sind auch natürlich die Franzosen. Das irgendwie, das ist dann wirklich am Ende dann das große Problem, dass, glaube ich, auch für die Bürger der Eindruck entsteht, da geht ja überhaupt nichts voran. Das ist alles langsam und zäh. Und natürlich ist es eine große Kompromissmaschine, da dauert das alles seine Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass manchmal man den Eindruck hat, wenn es nicht gerade die große Krise ist, auf die die EU immer gut reagiert, dann ist einfach dann am Ende des Tages fallen da alle in ihre nationalen Interessen zurück und dann geht es nur noch um die eigene Wählerschaft.
Also ich bin jetzt 6 Wochen unterwegs gewesen in Niedersachsen und in Bremen, fast jeden Tag Straßenwahlkampf, Hausbesuch, Haustürbesuche, Stände, Veranstaltungen, kennen alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten auch. Mein Eindruck ist, es sind 4 große Themen, die immer wieder angesprochen werden. Erstens Wirtschaft, zweitens Sicherheit, drittens Migration und viertens Klimaschutz. Das sind die 4 großen Themen, die immer wieder hochkommen. Und das waren auch die europäischen Themen in diesem Wahlkampf. Aber daneben wird bei einer Europawahl es immer auch eine bundespolitische Komponente geben. Ich meine, der Bundeskanzler hat für sich entschieden, auf allen Großflächen der SPD, auf allen Großplakaten durchgängig sich plakatieren zu lassen, zusammen mit Frau Barley. Das heißt, ein Stück weit wird das SPD-Wahlergebnis am Sonntag auch sein eigenes Wahlergebnis sein. Also die Leute wissen sehr wohl, dass Europawahl ist. Es geht auch viel um Europapolitik, aber wie immer gibt es bei der Europapolitik auch eine erhebliche bundespolitische Komponente. Und ich stelle eben bei sehr, sehr vielen Menschen fest, dass doch die Enttäuschung über die Performance der Ampel in Berlin sehr, sehr groß ist.
Mhm. Frau Burkhardt, können Sie diese Enttäuschung verstehen? Natürlich nicht, aber haben Sie auch Argumente?
Erstmal war es nicht die eigene Entscheidung des Bundeskanzlers, auf den Plakaten der SPD aufzutauchen, sondern es war die gemeinsame Entscheidung der SPD mit allen Personen, die relevant dafür sind, wie wir europäische Politik machen, in diesen Wahlkampf zu ziehen. Und ein Bundeskanzler hat qua Rolle im Rat die Aufgabe, eben auch europäische Politik zu gestalten, weil Politik nicht nur von uns im EU-Parlament oder von denen da oben in Brüssel gemacht wird, sondern alle nationale Regierungen auch dort beteiligt sind. Deswegen treten wir als SPD als Team an, eben mit unseren Berlinern, und wir trennen uns nicht. Spannenderweise ist es bei der CDU zum Beispiel etwas anders. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen in Niedersachsen anders ist, aber ich habe heute zum ersten Mal ein Frau von der Leyen-Plakat gesehen, die ja bekannterweise die Person ist, die am Ende dann Kommissionspräsidentin wird.
Sie hängt schon seit 2 Wochen.
Ja, okay, aber hier in Schleswig-Holstein sehen wir vor allen Dingen Daniel Günther, also so viel dazu, wer plakatiert wird und wer eben welche
Wahl. Wird das Ergebnis der CDU Schleswig-Holstein auch Daniel Günthers Erfolg sein?
Zu der Ausgangsfrage. Natürlich spielen bundespolitische Fragen eine Rolle, und das ist eben, und das wird Frau Priebel bestimmt auch unterstreichen können. Es ist nun mal so, dass gerade die politische Berichterstattung nicht hauptsächlich aus Brüssel kommt, wenn man über die Europawahl berichtet. Und natürlich spielen gerade bei den Berliner Korrespondenten und bei den bundespolitischen Korrespondenten die bundespolitischen Fragen eine große Rolle. Und natürlich ist es auch spannend, finde ich, von der Erzählung, wie die Konservativen ja auch einen Oppositionswahlkampf in Deutschland machen, so als hätten sie nichts zu tun gehabt mit dem, was die letzten 5 Jahre in Brüssel passiert ist, was ja beeindruckend ist, wenn man die Kommissionspräsidentin und die größte Fraktion gestellt haben. Deswegen ist, glaube ich, diese Vermischung der Wahlkämpfe unterschiedliche, aber natürlich, also wir sind ja auch nicht, wir leben ja auch nicht hinterm Mond. Natürlich ist die Stimmung in Deutschland nicht gut. Die Bundesregierung, also das ist uns ja durchaus bewusst, hat eben keinen besonders guten Ruf gerade. Aber trotzdem ist es eben, nehmen wir die Aufgabe als SPD ernst, diese Regierung zu führen, dafür zu sorgen, dass die Ampel eben auch eine handlungsfähige Regierung ist und bleibt. Und das ist das, was wir eben auch mit unserem Bundeskanzler machen. Deswegen ist das, was wir als SPD machen, einfach einen ehrlichen Wahlkampf, unsere Themen in den Fokus zu stellen und das, wofür wir in der SPD für politische Weichenstellung hier in Deutschland, aber auch europaweit kämpfen. Und das sind die Fragen, die ich vorhin gesagt habe, Bezahlbarkeit von Leben, gute Arbeitsbedingungen für Menschen in Europa und eben Demokratie und Sicherheit zu schützen.
Ja, Sicherheit, ein wichtiges Thema, Ukraine-Krieg. Dieser von Putin aufgezwungene Angriffskrieg tobt seit mehr als 2 Jahren. Es sind Hunderttausende Tote und Verletzte zu beklagen. Wie steht die SPD auf europäischer Ebene zu diesem Konflikt? Will man tatsächlich weitere Waffenlieferungen für die Ukraine garantieren und auch eine europäische Perspektive eröffnen, Stichwort EU-Mitgliedschaft?
Ja und ja, übrigens auch der Bundeskanzler gemeinsam mit unseren internationalen Partnern ist im engen Austausch über jeden Schritt, den wir in gemeinsamen Waffenlieferungen gehen. Wir haben immer wieder das erklärte Ziel des Bundeskanzlers, weiter an der Seite der Ukraine zu stehen. Und das gilt für die ganze Sozialdemokratie in Europa. Wir wissen, dass Putin nicht aufhören wird. Er gibt keine Anzeichen dafür. Und das ist das, was ich irritierend finde bei einigen anderen, sowohl Rechten als auch ganz links Fraktionen, die behaupten, es gäbe gerade die Möglichkeit, diplomatische Verhandlungen mit Putin zu führen. Die gibt es nicht. Putin hat erklärt, es gibt keine Grundlage, warum ich nicht weitermachen sollte. Die Ukraine liegt doch fast am Boden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern jetzt den Schritt gegangen sind, dass eben europäische und auch NATO-Waffen auf russische Ziele gesetzt werden können. Das war ein wichtiger gemeinsamer Schritt, den wir gegangen sind, weil das ist das, was wir als SPD auch immer ganz klar sagen. Alle Schritte, die wir gehen, müssen eben in Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern passieren, weil wenn wir Kriegspartei werden, können wir der Ukraine schlechter helfen. Und das ist genau die Abwägung, die wir immer treffen, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, mit Joe Biden, mit unseren europäischen Partnern. Und das ist, glaube ich, genau die richtige Politik, die eben gerade in Richtung Ukraine gemacht wird. Bei der Beitrittsperspektive der Ukraine sind wir auch ganz klar. Wir wollen, dass die Ukraine, und das haben wir ja auch als EU-Parlament gemeinsam auch mit einem klaren und starken Signal beschlossen. Wir wollen, dass die Ukraine Teil unserer europäischen Familie wird. Und dafür müssen wir die Grundlagen schaffen. Und dazu ist die erste Grundlage eben dafür zu sorgen, dass die Ukraine eben diesen Krieg auch gewinnt.
Frau Langsiepen, sind Sie denn der Meinung, wir haben ausreichend die Mittel, um sicherzustellen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, wie Frau Burkhardt sagt? Oder muss die Europäische Union und die Mitgliedsländer nicht wesentlich mehr tun, um diesem Ziel näher zu kommen? Weil derzeit sieht es aus, als ob Putin diesen Krieg gewinnen wird.
Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, solange es geht. Wir haben nirgendwo gesagt oder stehen, wir unterstützen dich bis. Wir werden alles in unserer Macht Stehende möglich machen, diese Ukraine, dieses Land zu unterstützen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt, aus den von Delara genannten Gründen. Wir haben ja auch noch die NATO und es ist in unserem europäischen Interesse, dass wir, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Aus Sicherheitsgründen, aus europäischen Gründen, Sie können sich die Gründe aussuchen, weil Putin wird nicht aufhören. Als der Krieg begann, nein, der Krieg begann nicht, er wurde fortgeführt. Ich finde auch das Wording, es gibt nämlich die Ostukraine, die ja schon vor vielen Jahren
2014, ja, vor langen sieben.
Vor zehn Jahren überfallen wurde, wo es ja auch schon sehr lange, also das ist ja noch zu glauben, wir können mit Putin verhandeln, das haben wir ja irgendwie gemacht, wir waren ja auch immer nett und freundlich und haben gedacht, naja, vielleicht wird es ja, wenn wir irgendwo ein Agreement schaffen, das wird nicht funktionieren. Der Mann lebt im Jahr 1914, wenn man sich seine alten Reden anhört. Der ist auf einem ganz anderen Planeten als wir hier, glaube ich, hier in diesem Raum. Nicht glaube ich, sondern wir hier in diesem Raum. Und wir werden alles erdenklich Machbare tun, um die Ukraine zu unterstützen. Militärisch, finanziell. Wir sind ja auch nicht alleine auf weiter Flur. Ich glaube aber nur, dass wir uns da besser besprechen sollten, auch auf Mitgliedstaatenebene. Wenn ein jemand mal sagt, komm, lass uns mal mit Bodentruppen reinmarschieren. Ich finde, man muss natürlich auch immer klug und weise entscheiden und Entscheidungen treffen. Aber wir werden die Ukraine zum derzeitigen Stand, und das ist ja auch ein Zeichen, dass wir gesagt haben, wir wollen euch in der Europäischen Union in der Familie haben, schon mal sehr, sehr wichtig. Und wir alles tun, dass die Ukraine zu unterstützen. Das ist erstmal, was wir sagen.
Frau Langsiepen,
Wille ist in Brüssel.
Wenn der politische Wille ist ja das eine. Das andere ist ja, den politischen Willen auch umzusetzen. Und die Implementierung dieses politischen Willens würde, glaube ich, Ressourcen hervorrufen oder benötigen, erzwingen. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich bereit sind, die bereitzustellen. Weil da reden wir, glaube ich, noch über wesentlich größere Summen, als wir bislang Richtung Ukraine geschickt haben.
Das werden wir auf EP-Ebene entscheiden. Das wird aber auch in den Mitgliedstaaten entschieden. Aber wie gesagt, wir haben ein Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss.
Sie sind ja Experte für Verteidigungspolitik. Die Russen haben umgestellt auf Kriegswirtschaft. Die Chinesen stärken Moskau den Rücken. Es gibt eine Allianz mit Teheran. Auch übrigens ein Land, mit dem Brüssel seltsame Beziehungen unterhält. Oder recht widersprüchliche, würde ich mal fast sagen. Herr McAllister, wenn die EVP stärkste Kraft wird, auf was können sich die Menschen dann verlassen in der Sicherheitspolitik, gerade in Bezug auf Moskau und Ukraine?
Also eine der ganz zentralen Vorhaben der nächsten Wahlperiode wird die Europäische Verteidigungsunion sein. Wir werden sehr viel mehr Geld in Europa für unsere eigene Verteidigung und Sicherheit ausgeben müssen. Wir werden sehr viel mehr dafür tun müssen. Die russische Bedrohung ist real, das haben meine beiden Vorrednerinnen korrekt geschildert. Und deshalb finde ich es richtig, dass es Initiativen gibt in der Kommission, auch jemanden damit zu beauftragen, der den weiteren Aufbau der europäischen Rüstungsindustrie koordiniert. Wir müssen den Verteidigungsbinnenmarkt etablieren. Wir müssen möglichst viel an zusätzlichem Gerät, an zusätzlichen Waffensystemen europäisch kaufen, gemeinsam erproben, gemeinsam erforschen, gemeinsam erwerben. Denn das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir weiter vorankommen beim Aufbau integrierter europäischer Streitkräfte. Das ist ja die mittelfristige Vision, also die Europäische Verteidigungsunion bis 2030 zu etablieren. Das ist die große Aufgabe. Ich will aber an dieser Stelle auch ausdrücklich betonen, das, was wir in Europa machen, ist nicht gegen die NATO gerichtet, steht auch nicht im Wettbewerb mit der NATO, sondern es geht darum, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. Vielleicht kann man es so am besten zusammenfassen, transatlantisch bleiben, aber zugleich europäischer werden. Und deshalb wird es auch ein bisschen davon abhängen, was am 5. November passiert, ob Joe Biden als amerikanischer Präsident bestätigt wird, ob sein Amtsvorgänger zurückkehrt. Denn eines ist klar, die Amerikaner werden sich weiter aus Europa zurückziehen. Unter Biden wird dieser Vorgang sanfter, geregelter vollzogen werden. Unter Trump könnte es disruptiv werden. Aber wenn hier eine Lücke entsteht, dann müssen wir diese schnell füllen, und zwar als Europäer. Und deshalb ist die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik so immens wichtiges Thema in den nächsten 5 Jahren.
Herr McAllister, gefühlt habe ich das schon in den letzten 20 Jahren immer wieder gehört, die Stärkung der gemeinsamen europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Passiert ist so viel, dass wir uns jetzt fragen, was machen wir, wenn Putin tatsächlich ernst macht?
Ja, richtig. Hätten die Staats- und Regierungschefs, hätten die Mitgliedstaaten auf das Europäische Parlament früher gehört, dann wären wir auch schon sehr viel weiter. Denn diese Forderung nach einer enge abgestimmten europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat das Europäische Parlament mit relativ breiten parlamentarischen Mehrheiten schon lange gefordert. Der 24. Februar 2022 hat eben alles verändert in Europa. Die russische Bedrohung ist real. Und darauf müssen wir jetzt reagieren. Insofern die Staats- und Regierungschefs müssen eben das, was sie in ihren Reden am Sonntag zurechthalten, das müssen sie montags in konkretes Handeln dann auch umsetzen. Die Staats- und Regierungschefs haben ja wenige Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges oder der nächsten Steigerungsstufe, wie Frau Langsiepen zu Recht gesagt hat, ja den sogenannten strategischen Kompass beschlossen in Versailles. Dieser strategische Kompass enthält die Unterschriften von allen 27 Staats- und Regierungschefs. Das ist aus meiner Sicht eine Art Fahrplan hin zu einer fully-fledged European Defence Union. Einige Punkte davon habe ich gerade erwähnt. Ein Punkt im strategischen Kompass ist aus meiner Sicht der Lackmustest, die Rapid Deployment Capacity, die schnelle Eingreiftruppe der Europäischen Union, die soll bis 2025 stehen mit 5000 Frauen und Männern, die schnell in einem Krisenfall zusammengerufen werden können. Das ist der erste Baustein hin zu integrierten europäischen Streitkräften. Und daran werden wir auch die Staats- und Regierungschefs messen, ob sie ihren wohlgesetzten Worten jetzt auch endlich Taten folgen lassen.
Katrin, zum Schluss. Was mauschelt man auf den Gängen in Brüssel bei Parlament und Kommission? Ist das völlig illusorisch, dass die Ukraine mal Mitglied der Europäischen Union wird? Ist das nur so ein Zeichen von Goodwill an Kiew? Aber in Wirklichkeit sagt jeder, das wird nie passieren.
Also ich glaube tatsächlich, dass sich jeder das wünschen würde und tatsächlich von Herzen wünscht. Trotzdem können es viele jetzt nicht sagen, kurz- und selbst mittelfristig wirklich sehen, dass es passieren könnte. Weil es gibt einfach einige Probleme. Die Europäische Union ist überhaupt nicht ausgelegt darauf, dass man jetzt erweitert. Und ich meine, wir müssen jetzt wirklich mal sehen, die Ukraine ist ein so unfassbar großes Land, dass plötzlich alle Mitgliedstaaten, die heute noch Nettoempfänger sind, plötzlich zu Zahlern werden würden. Und da fängt schon an. Beim Geld wird so viele Diskussionen geben, das ist nicht mal kurz geregelt. Und da sind wir noch nicht mal beim Abstimmen, bei den Mehrheitsverhältnissen dann im Rat, dass man dann zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip erstmal reformieren müsste. Man müsste im Grunde, und da muss man nicht immer sofort die Verträge ändern, man müsste im Grunde erstmal die Union reformieren. Und das weiß auch wirklich jeder hier und das weiß auch natürlich jeder Regierungschef, dass man im jetzigen Zustand tatsächlich es wäre völlig unverantwortlich, jetzt Länder aufzunehmen. Und jetzt wissen wir aber auch, wie da jedes Land sich immer sträubt gegen jede Veränderung, weil das würde natürlich auch bedeuten, dass man vielleicht mehr bezahlt, dass man mehr Kompromisse eingeht. Das dauert viele, viele Jahre. Also bis diese Reformen erstmal durchgesetzt sind, wird es noch lang dauern. Und dann sind wir noch lange nicht bei der Aufnahme der Ukraine. Das heißt aber nicht, dass man das nicht ernst nimmt und auch ernst das Angebot macht und gemacht hat an die Ukraine. Also das glaube ich schon. Und da ist Frau von der Leyen tatsächlich jemand, die sehr authentisch in dieser Hinsicht zumindest ist, dass sie tatsächlich da hinter der Ukraine steht und dieses Ziel tatsächlich verfolgt.
Es bleibt also noch viel zu tun in Brüssel und in den Mitgliedsländern der EU. Liebe Frau Priebel, lieber Herr McAllister, Frau Langensiepen, Frau Burkhardt, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand das sehr erhellend und eine spannende Diskussion. Nächste Woche kümmern wir uns um die Meyerwerft. Europas größter Kreuzfahrtschiffbauer steckt in der Krise. Ein weiteres Warnzeichen für den ohnehin schwächelnden Wirtschaftsstandort Deutschland. Unter anderem wird Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies dabei sein. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächsten Donnerstag und natürlich nicht vergessen, Sonntag ist Wahltag.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.